Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert, ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Herzlich willkommen zu Logbuch on Air, der Sendung über solidarische Landwirtschaft von der Gartenkoop in Freiburg. Hier im Studio ist für euch der Fabian und ich hätte eigentlich gern noch den Luciano hier gehabt, aber der schafft es leider gerade nicht, weil er gesundheitlich etwas verhindert ist.
Mal gucken,
ob wir ihn hören können. Luciano, hörst du mich?
So schnell kann ich. Die sind gerade am Lagerernten machen.
Okay, Luciano macht gerade eine andere Koordination noch mit irgendwelchen Lagerernten. Aber wir machen hier weiter mit Logbuch Solavi. Und zwar haben wir heute vor, uns zum ersten Mal über einen Vorfall zu unterhalten, der am vergangenen Wochenende in Frankreich passiert ist. Bei der Sonna de Fondre im Süden von Frankreich in Toulouse. Dort gab es einen Vorfall mit einem Aktivisten bei einer Demonstration, der getötet wurde. Ist auf jeden Fall tot. Wie er zu Tode gekommen ist, das ist noch ein bisschen unklar, aber die Details wird uns gleich Luciano dazu erzählen, nach dem ersten Lied, sobald wir unsere Technik hier an den Start gebracht haben. Und danach werden wir uns ein bisschen unterhalten über Vernetzung hier bei der Gartenkoop. Was wird eigentlich abseits vom Acker so gemacht? Wer kommt hier eigentlich zu Besuch? Was machen wir, das Büroteam und Leute, die für die Vernetzung von solidarischen Landwirtschaftsprojekten eigentlich arbeiten, so nebenher noch? Und da wollen wir heute ein bisschen erklären, wollen dann vielleicht auch einen kurzen Ausblick liefern auf die Mitgliederversammlung, die wir haben. Das sind so die Sachen, die dann bei für die Gartenkoop anstehen. Und dann werden wir uns mit der Kirsten von Netzwerk Solidarische Landwirtschaft unterhalten in ungefähr einer halben Stunde. Und ich werde sie ein bisschen ausquetschen über das Herbsttreffen der Netzwerk Solidarische Landwirtschaft, das so groß wird wie nie, in der Burg Ludwigstein heißt das, glaube ich, in der Nähe von Witzenhausen. Genau, das findet am kommenden Wochenende statt und wir werden mal schauen, wer dort alles erwartet wird und was auf dem Programm steht. Jetzt hören wir aber erst nochmal ein Stück Musik, das uns Luciano auch geschickt hat. Danach kommen wir eben zu diesem Vorfall in Frankreich und in dieser Zeit checken wir mal unsere Technik hier.
Affaires populaires, au-delà de toute frontière, plus de ghetto, plus de barrières, on l'eau, tous des frères, plein nos repères, Jacques, Brelbande, Marley, Aznav, la Bébère, notre art populaire, musique d'ici et d'ailleurs, on en a fait un ministère pour un monde meilleur, influence, d'influence, de sonorités différentes, de Roubaix à New York en passant par Alger la Blanche, du bon son pour tout le monde, du Joe Dernier jusqu'au grand-père, l'album populaire vers son troisième millénaire, juste pour faire bouger les consciences, vasser les préjugés, rien à faire qu'à entrer dans la danse, laisser aller à l'heure. Du repli communautaire à l'heure d'une troisième guerre. Aux ordres, on reste réfractaire, attitude salutaire. Que ceux qui jouent avec les peurs pyromanes incendiaires prennent ce morceau en plein cœur comme une balle populaire.
Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire.
C'est Jazz, le maquisard, petit fils de Moudjahid, le montagnard, sans hymne, sans drapeau, sans nation ni patrie, hybride culturel entre Occident et l'Algérie, contre la haine et l'injustice, j'ai pris les armes, pour la mémoire de mon peuple, j'ai pris les armes dans ma cible, dictateur et colonisateur, répresseur, esclavagiste, dans mon viseur, en guerre, contre bavure, police, raciste, en guerre, contre inégalité, pouvoir, fascisme, mon hip-hop, j'écris qu'on prendit un drapeau blanc, soldat pour la paix, j'rime pour les innocents, contre les dictateurs. Sur les embargos, les colonies, les bombardements, les invasions, les tyrannies. J'rime pour la révolte, les coups d'état, les rebellions, les mutineries.
l'insurrection.
Bal populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Bal populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire.
Violon, accordéon, grosse caisse, chant les caisses claires. C'est clair, frère, ça va jaser dans les HLM et les chaumières. Et dans nos concerts, les têtes de groupe des trombères. Des négros, des chintops, des chabères. Une seule et même musique, un seul et même bon son. Bon sang, bonsoir, ça faire pour la révolution. Que les choses bougent enfin, que les gens bougent ensemble. La connerie humaine divise quand notre musique rassemble.
Ça vient d'en bas, du sous-sol, du fond de la cave. Tu fais maison, l'artisanat, la sonde brave. Fennec, du bitume, du pavé, sale crevard. Les tontons flingueurs du macadam, du boulevard. Les poètes de l'asphalte, les artisans du béton. Chercheurs de rimes, remplis de ballons téflon. Je t'envoie tel un kamikaze révolutionnaire. Une balle populaire.
Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire.
So, da sind wir wieder bei Logbuch Solawi, diesmal mit unserem Studiogast, virtuellen Studiogast per Telefon verbunden. Hallo Luciano.
Ja, hallo Fabski.
Hallo. Ihr habt es schon kurz erwähnt, du hast aus gesundheitlichen Gründen hast du es nicht ins Studio geschafft, aber inhaltlich bist du fit. Und,
ich bin dabei.
Genau, bist uns sozusagen zugeschaltet und ich hoffe auch, die Qualität deines Telefons wird eine anspruchsvolle Sendung ermöglichen. Genau, wir haben dich eingeladen. Du, zum einen hast du die Musik jetzt kurz auch uns rüber geschickt, damit wir das mal anspielen. Also auch eine französische Band mit einem Hintergrund, weil dort gerade was passiert ist am vergangenen Wochenende. Kannst du vielleicht kurz ein paar Sätze zu der Band sagen und dann, was eigentlich am Wochenende passiert ist?
Also die Band, die heißt Ministère des Affaires Populaires. Das ist eigentlich so eine Hip-Hop-Rap-Band, die politische Inhalte immer vermittelt so. Und die sind so ein bisschen mit der Bewegung für eine andere Welt, die Altermondialist in Frankreich, also die globalisierungskritische Bewegung, so ein bisschen verbunden gewesen. Und ja, zurzeit finden in Frankreich auch Kämpfe statt. Also ich war auch im Sommer auf der Attac-Sommeruniversität. Und da waren sehr viele so Organisationen aus Frankreich und ein starker Bezugspunkt ist eben die sogenannte SAD, Zone à défendre. Und auch am Wochenende war eine Mobilisierung, die stattgefunden hat im sogenannten Tarn. Das ist so nördlich von Toulouse, in der Gegend von Teste, wo der sogenannte Staudamm von Sivens, le Barrage de Sivens, gebaut werden soll und da in den letzten Jahren schon einen Konflikt gab, weil dort ein sehr ökologisch wertvolles Gebiet halt überflutet werden soll durch den Bau dieses Staudamms. Da geht es ungefähr um 48 Hektar, die überflutet werden. Davon sind 29 Hektar so Laubwald, gemischter Laubwald. Und ein großer Teil des Gebietes ist ein sehr wertvolles Feuchtgebiet. Da heißt es auch, dass über 94 geschützte Tierarten drin leben und 353 Arten an sogenannten Gefäßpflanzen. Und das Ganze soll eben für Wasser sammeln für im Prinzip intensive Landwirtschaft, die dort dann von 20 Höfe vielleicht benutzt werden soll. Das heißt, da wird eine Menge an öffentlichem Geld reingesteckt für eine Infrastruktur, die schlussendlich eine Landwirtschaft unterstützt, die viele Leute eigentlich ablehnen. Nicht nur wegen der ökologischen Zerstörung des Gebietes, sondern eben auch, was damit danach passieren soll. Und jetzt am Wochenende waren mehrere tausend Leute da. Laut Berichten variieren die Zahlen gerade zwischen 5.000 und 7.000. Es gab auch diverseste Sachen. Es war ein vielfältiges Programm. Also es klingt nach bunten Widerstand. Mit mittags war auf jeden Fall die Demonstration und viele Leute sind auch ins Gebiet gegangen. Also muss ich auch so vorstellen, da ist auch schon die Baustelle. Man merkt, dass da schon die Arbeiten am Anfangen sind. Und klar ist das so ein bisschen so der Ort, den man da demonstrieren möchte. Und abends gab es noch Konzerte. Und mittags haben aber auch schon verschiedene Konfrontationen mit der Polizei schon mal haben schon stattgefunden und angefangen. Und dann sind nachts, also so gegen Mitternacht, 1 Uhr morgens oder so, sind halt mehrere Leute in einen Ort gezogen. Polizei ist noch zurückgekommen. Nicht noch ganz klar ist, warum die auch da waren, außer um zu provozieren, weil es eigentlich auch den Aufruf gab, dass die eigentlich sich zurückziehen sollten das ganze Wochenende. Und da gab es angeblich 250 Polizeieinsatzkräfte in der Nacht und es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen Demonstranten und also schon eher die Militanten vorgegangen sind und diesen 250 Polizeieinsatzkräfte. Da sind die Berichte so, dass es auch sehr viel, also sehr viel Tränengas eingesetzt wurde und auch Schockgranaten, sogenannte Flashballs. Diese sogenannten Flashballs, die werden in Frankreich eingesetzt, das ist so Gummigeschoss. Gehört zu diesen sogenannten nicht tödlichen Handfeuerwaffen so. Und die werden eigentlich schon seit 2003 mehr oder weniger in Frankreich eingesetzt. Und da verdichten sich halt gerade die Hinweise, dass es aufgrund von dem Einsatz von so Flashballs und von diesem Geschoss der Polizei oder auf jeden Fall im Laufe dieser Konfrontation es zu einem Toten gekommen ist. Und da ist die Informationslage noch nicht ganz, ganz klar. Aber auf jeden Fall die Kommuniqués der Gruppen, die jetzt am Wochenende da waren, haben berichtet eben, dass dieser Tote Remy ist. Der ist 21 Jahre alt, Remy. Und der wurde, also als es zu dieser Konfrontation kam, hat die Polizei gleich die Leiche mitgenommen. Die Polizei hat im Prinzip bislang nur gesagt, dass sie halt den Toten da gefunden hätten. Aber die Demonstranten berichten, dass er ganz klar zusammengebrochen ist im Laufe dieser Konfrontation. Das heißt, die Hinweise verdichten sich, dass es schon im Laufe einer Verletzung war. Auf jeden Fall kam es dann sofort zu einer starken Reaktion der Bewegung. Es gab halt sofort am Sonntag auch schon eine Mobilisierung und Aufrufe. Und jetzt am Sonntagabend und am Montag haben, glaube ich, sehr viele Kundgebungen und Mahnwachen überall in Frankreich stattgefunden. Und jetzt fordern halt alle, dass dieser Todesfall halt transparent geklärt wird, dass die Todesursachen geklärt werden, weil im Moment gab es noch keine richtige Aussage von Seiten der Behörden, auch nicht von der Polizei, außer dass sie eben diesen toten jungen Mann gefunden hätten, den Remy. Und deshalb ist sehr viel gerade eine Situation von Trauer und Wut, die sich so vermischt in der Bewegung. Und das Ganze muss man auch sehen, dass also im nächsten Jahr bereiten sich, glaube ich, sehr viele Umweltgruppen und andere Aktivistengruppen auf die Mobilisierung zum COP21 nach Paris. Und es soll auch im Sommer auch so eine Fahrradtour geben. Und gerade die Tatsache, dass die Polizei jetzt auch einen Umweltaktivisten eventuell jetzt hier umgebracht hat oder im Laufe dieser Auseinandersetzung, das trägt natürlich zu einer Situation bei und zu einer Stimmung bei, die halt nicht sehr erfreulich ist. Und deshalb ist es, glaube ich, bei vielen Leuten ein Anliegen, jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen und nochmal zu zeigen, hier so nicht, das ist ein No-Go, das geht nicht. Und so ein Angriff gegen einen ist auch irgendwo ein Angriff gegen alle und das können wir nicht hinnehmen. So, das ist so ein bisschen die Stimmung, die gerade aus den ersten Berichten des Wochenendes bislang hier rüberkommt.
Diese Fahrradtour, die Alternativa-Tour, die wird ja auch dort direkt vorbeikommen im Endeffekt. Die startet am 5. Juni in Bayonne im Baskenland und kommt dann dort wahrscheinlich ein paar Tage später. Mitte Juni ist sie dann dort in dieser Region auch.
Stimmt, das stimmt. Habe ich auch nicht dran gedacht. Ja, es war auf jeden Fall ein Hotspot des Widerstands, würde ich sagen, im Süden, Südwesten, so Frankreich, eben in der nördlichen Region von Toulouse.
Und ich habe das nicht ganz verstanden mit diesen Waffen. Das sind non-lethal weapons, also ist das so ein Gummigeschoss, also so eine Schrotflinte mit Gummigeschoss sozusagen? Oder?
Richtig, also das ist im Prinzip
So Begriffe wie Gummigeschoss klingt ja oft echt niedlich, ne? Als wäre das irgendwie so ein Spielzeug. Und diese Kategorie nicht tödliche Waffe, also auf Englisch non-lethal weapon, wurde irgendwie dafür eingeführt, aber in Wirklichkeit kommt es sehr oft zu Verletzungen, die sehr ernst sind, also auch Leute, die zum Beispiel erblinden, wenn diese Gummigeschosse die Augen treffen. Das gab es im letzten Jahr, also im Jahr 2014 auch öfters wohl. Dreimal heißt es, und das wäre jetzt ein weiterer Fall. Also wenn sich das jetzt als Beweis jetzt erhärten sollte, dann wäre das ein weiterer Fall von einer Person, die von so einem Flashbang oder so getötet wurde. Aber wie gesagt, im Moment gab es noch keine Obduktion. Und das ist eine der Forderungen gerade, dass es eben eine unabhängige Obduktion gibt und dass transparent darüber herrscht, was die genaue Todesursache ist.
Ja, ich habe auch gehört, dass zu dieser Mobilisierung sind auch Leute aus Deutschland hingefahren. Also es scheint wirklich auch eine breitere internationale Mobilisierung gegeben zu haben. Und das sicherlich werden sich da auch noch andere zu Wort melden. Und da wird in den nächsten Tagen einiges noch an Aufklärung hoffentlich stattfinden. Das ist natürlich notwendig.
Denke ich auch. Im Moment müssen wir erstmal ruhig bleiben und vorsichtig mit der Information umgehen und warten, wie was genau passiert ist und was die abschließende Untersuchung dann irgendwie sagt. Aber es ist klar, dass das jetzt in so einem Spannungsverhältnis stattfindet, dass die Polizei hat wahrscheinlich nicht so unbedingt Interesse daran, dass das so rüberkommt. Und mal schauen schlussendlich, was passiert. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, ist es eine sehr angespannte Lage gerade.
Wir müssen auf jeden Fall dranbleiben, auch wenn man eben jetzt nicht überhastet reagieren sollte. Es ist auf jeden Fall wichtig, das auch nicht wieder zu vergessen. Und weil Fakt ist einfach, dass er während den Protesten gestorben ist und es offensichtlich in der Auseinandersetzung passiert ist. Was jetzt genau die Todesursache ist, ist die Frage. Es wird sich noch rausstellen, aber de facto ist er während einem Protest gestorben und das muss natürlich auch irgendwie dann analysiert werden. Vielleicht gibt es auch eine Chance zu dieser Analyse, wenn diese Fahrradkarawane dann nächstes Jahr in Freiburg auch ankommt. Also natürlich, da ist jetzt noch eine Weile hin, aber dort wird sicherlich auch einiges an Austausch geben. Wann war das nochmal der Termin, wann die in der Region hier auftauchen? Mitte Juli, ne?
Genau, diese Fahrradkarawane, die eben in Bayonne startet, die wird von Anfang Juni bis Ende September einen richtigen Tour de France machen. Bei uns hier in Freiburg werden sie, das wird der einzige Stopp in Deutschland sein, werden sie am 20. Juli von Mulhouse ankommen, wahrscheinlich 21., 22. Juli dann hier sein, bevor sie dann weiterfahren nach Straßburg. Und weiter geht aber die Tour noch im August und September. Die gehen wirklich auch bis in den Westen, also hoch bis Brüssel und in den Westen von Frankreich und dann fast schon bis Bordeaux runter und dann wieder hoch bis Paris, wo Ende September diese Alternativerfahrertour dann in Paris ankommen wird. Und ich glaube, der Ziel ist sowas wie ein Widerstandsort, so ein Dorf der Alternativen irgendwie aufzubauen, der dann sozusagen eine Rolle spielen sollen bei den Protesten, die dann Ende November, Anfang Dezember in Paris sind, während der COP21, dem Weltklimagipfel.
Ich sehe gerade, die machen dann auch wirklich in Paris noch so eine Tour um die Vororte rum sozusagen. Eine Woche sind die dann noch in den Vororten aktiv und fahren nochmal und machen ihre Schnecke, ihren Zirkel um Paris enger sozusagen.
Ja, richtig.
Und die kommen natürlich dann auch, sehe ich auch gerade, bevor sie, also in der Bretagne, dann in der anderen Zone A de Fondre vorbei, Notre-Dame-de-Lande. Das wird natürlich bestimmt auch ein spannender Treffpunkt dort auf jeden Fall.
Ja, ich denke auf jeden Fall, also was ich auf jeden Fall im Sommer gesehen habe in Frankreich, ist, dass sehr viele Grüppchen und Widerstände, die eben so stattfinden, gerade vernetzen und ein bisschen so diesen Gipfel im Blick haben als einen Moment, wo sie halt alle zusammenkommen. Aber im Großen und Ganzen geht es einerseits um Ablehnung von ebenso großen Infrastrukturprojekten, sei es jetzt der Flughafen oder eben jetzt dieses Staudammprojekt im Süden. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie nochmal klar machen, was für eine vielfältige Bewegung wir eigentlich auch an Alternativen haben, sei es in der Landwirtschaft oder eben auch in erneuerbaren Energieerzeugung oder kollektive Projekte oder so, Mobilität und so weiter. Und ich glaube, das ist ein Anliegen dieser Bewegung. Auf der einen Seite sozusagen ein klares Modell an Entwicklung abzulehnen und auf der anderen Seite versuchen zu zeigen, wie es auch anders sein kann. Und hier in Freiburg hoffe ich auch, dass die zu uns, zu unserer Kooperative kommen, damit wir auch einen Austausch haben über Modelle von solidarischer Landwirtschaft. Und was ich auch hoffe, ist, dass die Kämpfe hier in Deutschland, die im August 2015 sehr wahrscheinlich das Thema Kohleabbau und Kohlestrom haben werden, dass die auch in Berührung kommen dann mit den französischen Zusammenhängen.
Genau, und wir besprechen das hier im Logbuch Solidarische Landwirtschaft, weil wir eben jetzt sozusagen uns für den Weg entschieden haben, eine Alternative aufzubauen. Aber natürlich sind wir da auch bei der Bewegung weiterhin up to date, die sich die Widerstand leistet gegen Großprojekte, die einfach keinen Sinn machen und die eben auch unseren gemeinen Zielen entgegenwirken. Ja, ich würde sagen, machen jetzt nochmal kurz eine Musikpause, bevor wir uns nämlich mit konkreteren Vernetzungssachen beschäftigen. Das war jetzt auch schon ein Ausblick auf eine zukünftige Vernetzung, aber wir wollen, wie ich am Anfang schon angekündigt habe, uns auch darüber unterhalten, was bisher an Vernetzung schon läuft in und um die Gartenkoop herum. Jetzt spielen wir aber nochmal den Song Elle est belle la France. Sie ist schön, das Frankreich. Meine tollen Französischkenntnisse. Luciano, was heißt das?
Ja, das ist einfach so, ja. Schönes Land, Frankreich. Der Titel ist natürlich ironisch gemeint. Da muss man einfach in den Text mal reinhören.
Okay, hören wir mal rein in den Song und danach kommen wir zu unserer Vernetzung hier bei der Gartenkoop, die dieses Jahr schon recht gut gelaufen ist.
Ce texte commencera par une petite mise en garde aux donneurs de leçons, aux attitudes snobinardes. Ceux qui pensent que mon combat est dépassé, illégitime, abusif ou infondé. Ceux qui me taxeront de misérabilis parano. Ceux qui ne comprennent ni ma musique, ni mes mots. Sachez que je n'excuse ni votre ignorance, ni l'histoire colonialiste de notre douce France. Mon daron m'a dit, si fiston t'es pas chez toi, fais-toi tout petit mon petit, en gros tais-toi. La France nous aime pas parce que nous sommes différents. Pas facile à comprendre pour un môme de 6 ans d'accepter de faire sa vie dans une soute à bagages. Parce que ses ancêtres en ont eu marre d'être des esclaves. Comme personne n'a jugé bon, garder ça en mémoire. Alors j'ai pas vu mon grand-père dans les livres d'histoire. J'ai pas vu en Indochine les viols et les pillages. Dans les dom-toms, les massacres et l'esclavage. Évaporé les douleurs et les souffrances, les tortures en Algérie. Tout le monde s'en balance, les tirailleurs sénégalais, tout le monde s'en balance. Et qui est-ce qui morfe? C'est leur descendance. J'accuse l'école de cultiver l'ignorance dans la censure, la haine dans la dissimulation de son passé, de ses blessures. On m'a rabâché des trucs comme démocratie, liberté, droit de vote, fraternité, égalité. Et personne n'a été fichu de me dire qui j'étais, de me dire ce que je foutais là, tout frisé, tout bronzé. De me dire pourquoi mon nom de famille était écorché, pourquoi certains enfants n'avaient pas le droit de me parler. Bienvenue au pays des droits de l'homme, de l'exclusion, de l'exception culturelle, des discriminations. Là où on entasse les Arabes et les Noirs comme de sales vulgaires souris de laboratoire. Au royaume de la manipulation et du silence, ça te parle de mixité, de mélange d'échanges et de différences, de tolérance, laïcité pour donner bonne conscience. Alors que la haine raciale sévit dans la plus grande indifférence. Franchement, tu veux savoir ce que j'en pense et qu'elle est belle. Elle est belle la France.
Elle est belle la France, avec son cortège d'indécence. Ces criminels de la petite enfance qui siègent dans les hautes instances. Ces ministres en vacances quand suffoque la vieille France. Papy ne fait plus de la résistance, il meurt de chaleur en silence. Dans la plus grande indifférence, celle de ses enfants, celle de son voisin d'en face. Elle regarde ses familles africaines entassées dans des cages à poules. Ça prend le feu mais c'est pas grave, c'est que des noirs, ça roule. Tout le monde s'en fout comme de l'an 40, comme du scandale du sang contaminé ou celui de l'amiante. Elle, c'est clochard qui refroidissent en hiver. Seul au passage, respect à l'abbé Pierre qui essaie de sauver les meubles. Entre nous, elle a pas fait long feu, la fronte en bas. Je crois qu'on peut même dire qu'elle a mangé ses verres. Aux pauvres, on ne tolère pas le moindre écart. Tolérance zéro pour les ouvriers, les chômeurs et les smicards. Ils s'en sont pris plein la gueule. En plus, faudrait qu'ils la ferment. Cette bande de feignants qui ne savent que se plaindre et faire grève. À côté de ça, ces soi-disant serviteurs de l'État continuent à magouiller sur le dos du tiers-État. Fausse facture, emploi fictif, détournement de fonds, sans problème. Ils s'en mettent plein les fouilles, et j'en place une pour mon idole. Notre président de la République qui depuis 10 ans pourrait être en tôle. À cohabiter avec Mohamed et Benhamer. Hey, si vous ajoutez le bruit et l'odeur. Elle est belle la France qui déploie une véritable armée pour capturer l'ennemi public José Bové. À côté de ça, ces messieurs du CSA et de l'UMP finiront par s'en sortir blanchis et innocentés. Pas comme ce jardinier arabe répondant au nom singulier d'Omar Radan, analphabète, pauvre musulman. Pas de chance, et ouais monsieur Radan. Elle est belle la France.
Elle est belle, la France. Kommen wir jetzt zu dem Gartenkorb zurück, zu der Vernetzung, die bei uns läuft. Ihr habt vielleicht die ein oder anderen Hörerinnen und Hörer von dem Logbuch Solawi haben das vielleicht mitbekommen. Am 13. Oktober lief am Montagabend um 20.15 Uhr irgendwie ein Fernsehbeitrag mit Tim Melzer über Wie ist Gemüse in Deutschland, und die Gartenkurve ist darin aufgetaucht. Wir sind im Juni, sind die Dreharbeiten dazu stattgefunden. Anfang des Jahres, schon im Februar, wurden wir kontaktiert von der verantwortlichen Redakteurin, und das hat dann doch einen ziemlich großen Fallout gegeben. Also da kam ziemlich viel Feedback darauf. Ich war zu der Zeit gerade in Tschechien unterwegs auf einer Filmtour mit der Strategie der krummen Gurken, unserem Dokumentarfilm, aber ich habe den Beitrag also gar nicht live gesehen, habe dann dort schon E-Mails bekommen, und auf Facebook wurde dann irgendwie erwähnt, dass die Website des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft zusammengebrochen ist, nachdem dieser Beitrag im Fernsehen lief. Auch die Gartenkoop hat in 2 Stunden so viele Aufrufe der Website gehabt, wie sie normalerweise in 10 Tagen hat. Also das gab da sehr viel Rückmeldung. Wir haben auch E-Mails bekommen von Menschen aus Augsburg, dass sie irgendwie jetzt 15 neue Leute beitreten wollen, weil dieser Beitrag gelaufen ist. Und selbst bei Gruppen, die noch gar keine Solawi haben, sondern erstmal einen Hof suchen sozusagen, gab es ganz viel Rückmeldung und ziemlich viel Zulauf. Also da ist wohl irgendwie zumindest Interesse geweckt worden. Was uns natürlich freut und schön ist, was natürlich aber auch Arbeit bedeutet. Und jetzt haben wir hier einen unserer Experten in dieser Sache am Telefon, Luciano, der nämlich auch alle diese Anfragen irgendwie damit bombardiert wird und Anrufe kriegt und so weiter. Und deswegen wollte ich dich jetzt mal so ein bisschen fragen, ob du uns einen Überblick geben kannst, was läuft denn jetzt auch mal abseits von diesen Peaks, wenn jetzt mal so ein Fernsehbericht um 20.15 Uhr im Öffentlich-Rechtlichen läuft. Was kommt denn da, was rollt denn da so auf uns zu? Was kommt denn da bei info@gartenkoop so an Anfragen?
Also es ist auf jeden Fall kein Bombardement so an Anfragen, aber es ist schon so, dass sehr regelmäßig, also ich würde schon sagen, dass es mehrere Anfragen pro Woche sind. Leute, die einfach das Modell kennenlernen möchten, rufen mal an oder schreiben eine E-Mail. Aber wir haben echt so viele Anfragen, zum Teil, dass wir uns, also an Besuche hier in Freiburg, dass wir uns so ein bisschen konzentrieren müssen auf die Anfragen, die irgendwie, denen wir halt am meisten politischen Sinn auch geben. So, das heißt zum Beispiel alle Leute, die dabei sind, eine Solawi-Initiative zu gründen, denen geben wir Priorität, und da sind die Anfragen schon hoch. Oder halt andere Höfe oder andere existierende Solawi-Projekte, die einen Austausch haben möchten. Wenn ich jetzt einfach mal zurückblicke, was alles im Oktober, so Ende September und Oktober passiert ist. Wir hatten zum Beispiel eine Gruppe aus Österreich hier. Das ist das Kollektiv Erdling aus Salzburg. Sie sind dabei, eine CSA zu gründen, und die haben auch 1,5 Hektar Land jetzt irgendwie besorgt, organisiert und sind dabei, sozusagen das organisatorische Rechtsform und so weiter zu gründen, und die wollten natürlich hier viel Information, gerade weil sie auch Mitglieder initiiert sind, genau wie unser Projekt. Wir hatten aber auch zum Beispiel CSAler aus den Niederlanden jetzt auch Mitte Oktober, aus der Gegend von Amsterdam, und andere aus Nijmegen, und die waren dann auch eine Woche hier und haben auch mitgearbeitet und sich auch mit dem Anbauteam sich viel ausgetauscht, weil eben 2 Gärtner aus den Niederlanden da waren. Und die haben selber Erfahrung auch mit kleinen Gärten beziehungsweise mit Abokisten, aber die wollen eben das Modell von CSA und von solidarischer Landwirtschaft eben mehr kennenlernen. Die hatten wir zu Besuch. Gestern war noch eine Frau von der Solawi aus Bremen, Janika, hier. Und die hat sich auch viel den Hof angeschaut, das Modell, aber auch einfach angeschaut, wie wir das machen im Vergleich zu der Solawi Bremen. Auch viel Austausch mit den Gärtnern und Gärtnerinnen gehabt und hat noch bei uns auch Rote Beete-Ernte geholfen. Wir hatten aber auch gerade viel Resonanz in Frankreich, weil wir einen Artikel unter anderem hatten in der Zeitung von der Confédération Paysanne im September, und einen weiteren in einer Zeitung, Magazin Kaizen, der viel so zu Transition und Umweltthemen ist. Und daraufhin haben mehrere Leute reagiert, gerade hier aus dem Elsass. Wir hatten jetzt einen Amap-Bauer, der uns besucht hat letzte Woche, und der ist zusammengekommen mit verschiedenen Leuten aus dem Spektrum der Farm Cobio, der Ökomesse aus Colmar. Und die haben auch einen ganz kleinen Hof und arbeiten eben zusammen mit einer MAP und wollten halt vergleichen, wie das dann bei uns läuft. Und da gab es auch einen sehr, sehr fruchtbaren Austausch. Also solche Gruppen kommen uns besuchen. Oder wir haben das Angebot, den Bauern in Elsass besuchen zu gehen, der mit Pferden arbeitet. Das war auch ein schönes schöne Rückmeldung. Und allgemein muss man sagen, also dieses Projekt hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, von Anfang an sehr viel Informationsarbeit und eben Bildungsarbeit zu machen. Und wenn man das mal analysiert, also ich denke, auf Ebene des Anbauteams findet schon sehr viel Bildung statt. Also wir haben ja in diesem Jahr zum ersten Mal auch jemand gehabt, der einen Lehrlingsstatus sozusagen innerhalb des Anbauteams hatte. Und wir sammeln ja in diesem Team sehr viel Expertise auch zu einem ökologischen Anbau mit einer sehr hohen Vielfalt, mit 100% samenfesten Sorten, irgendwo ein gleichberechtigtes integriert sein innerhalb des Anbauteams und so. Und das macht es gerade attraktiv für Leute, die uns kontaktieren, die hier Praktika machen möchten oder eben als Lehrling da sein möchten. Und da haben wir nur bedingt Betreuungskapazitäten. Aber im Großen und Ganzen finde ich sehr interessant, wie unser Team auch regelmäßig untereinander zum Beispiel auch Workshops macht, damit Fähigkeiten ausgetauscht werden oder halt Techniken, wie man im ökologischen Anbau umgeht und so. Also die versuchen sich einfach gegenseitig Sachen beizubringen und das ist sehr toll, dass sozusagen dieses Know-how und diese Expertise, die bei uns in der Gartenkorb gesammelt wird, auch so weitergegeben wird. Auf der anderen Seite haben wir natürlich unsere Mitglieder, die immer Mittwoch, Donnerstags und manchmal eben auch am Wochenende da sind, die auch betreut werden vom Anbauteam und auch über diese Arbeit auch was lernen. Die CSA-Gruppen, die von uns beraten werden oder andere Höfe und eben auch Besucher und Besucherinnen. Manchmal kommt halt zum Beispiel eine FJ-Gruppe oder so. Im Dezember kommt schon wieder eine FJ-Gruppen, die uns besuchen oder solche Gruppen, Umweltstudenten, Studentinnen, die einfach das Modell kennenlernen, wo wir dann auch, wenn wir die Kapazitäten haben, dann auch mal 3 Stunden oder 2, 3 Stunden mit denen auf dem Hof sind. Die FJler haben zum Beispiel 1 Stunde lang mitgearbeitet auf dem Acker, was natürlich ein guter Austausch ist. Einmal ein Modell kennenlernen, auf der anderen Seite auch mal ein bisschen anpacken. Ja, und ich denke, wir haben auf jeden Fall mit dem Projekt eine hohe Sichtbarkeit, sowohl irgendwie hier im deutschsprachigen Raum bis hin zu Österreich und Schweiz und eben auch gerade, denke ich, in Frankreich, weil unser Film eben auch mit französischen Untertiteln gerade so die Runde macht. Unter anderem wird er im Mai sehr wahrscheinlich auf der Ökomesse in Colmar gezeigt werden, was meiner Meinung nach auch stark dazu beitragen wird, dass er in Frankreich das Projekt auch bekannter wird.
So die Vernetzung in der Schweiz auch zum Beispiel, da waren wir ja auch im Frühjahr bei der Longomai-Ausstellung, haben dort den Film gezeigt und diskutiert. Also da war ich mit Katrin, mit den Sulawi-Höfen vor Ort. Dann haben uns eine Delegation von den Ortolocos besucht und Fahrradtouren, eine aus Zürich, eine aus Bern ist hier vorbeigekommen. Die einen sind zur SAT gefahren, die anderen zur Degrowth-Konferenz. Also da ist echt viel Vernetzung da. Wie ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, ich war ja auch in Tschechien, habe den Film dort gezeigt. Und vielleicht kurz ein paar Worte dazu. Das war wirklich wunderschön, das dort zu sehen, dass man... Ich war da ja zu Anfang 2012 schon mal und da haben sich Leute noch groß angeguckt mit großen Augen, ja, wie selbstgewählte Beiträge und solidarische Landwirtschaft und Leute helfen mit auf dem Acker und ihr verteilt es mit Fahrrädern, ja klar, das wird hier niemals funktionieren. Und jetzt kommst du da hin und es gibt allein um Prag 3, 4 Sulawi-Projekte und in Ostrava draußen, fast schon an der polnischen Grenze hinten, sind die Leute, nicht in Ostrava selber, aber in der Umgebung haben sie auf Sulawi umgesattelt und ich musste dann nach dem Film eigentlich gar nicht mehr selber Überzeugungsarbeit leisten. Das haben die Landwirte vor Ort gemacht. Die haben dann sich gegenseitig so, lass das mit den Einzelbestellungen sein, sag denen einfach, wie viel du brauchst für deine Landwirtschaft, dass du das ordentlich machen kannst und dann gibst du halt jedem, was du produzierst, einen Teil davon. So, das ist so richtig, das hat eine richtig tolle Dynamik entwickelt. Da musste ich eigentlich gar nicht groß was dazu sagen. Das war schön. Ich war eher Gast als Gastgeber. Das war sehr, sehr schön zu sehen. Und auch wie begeistert die Leute sind, das ist Wahnsinn.
Ich war Ende September, war ich auch auf einem Grundweg-Treffen, also ein europäisches Treffen zur solidarischen Landwirtschaft in Berlin. Ein paar Tage lang waren auch mehrere Leute aus Italien, Kroatien, Ungarn, Tschechische Republik, Deutschland, und
niemand aus Polen?
Polen auch, Polen und Schweden, genau. Und da gab es eben einen Austausch zu verschiedenen landwirtschaftlichen Erfahrungen so. Und da gab es auch eine sehr, sehr gute Resonanz. Und überhaupt auch zu sehen, was in anderen Ländern passiert, ist sehr spannend. Also ich merke auf jeden Fall, dass auf europäischer Ebene und hier in Deutschland, ja, es ist auf jeden Fall eine Bewegung, die noch immer zart ist, aber sehr am Kommen ist. Also muss schon sagen, es sind ja fast so 65 existierende Höfe jetzt in Deutschland und über 70 Initiativen. Das ist auf jeden Fall ein Trend, der stark ist und sehr viele Leute sind begeistert von der Idee oder engagieren sich und versuchen gerade solidarische Landwirtschaftsinitiativen auf die Beine zu stellen.
Was natürlich auch eine Herausforderung ist für die Projekte wie die Gartenkoop und das Netzwerk natürlich, Netzwerk Solidarische Landwirtschaft, diese Beratung dann auch zu liefern, weil natürlich jede Stunde, wo unsere Gärtner damit beschäftigt sind, Leute rumzuführen, sind sie nicht am Gärtnern. Und für uns ist es auch eine Herausforderung, das alles zu koordinieren. Das ist schon auch so eine Frage, dass in Zukunft da das Gleichgewicht bleibt von einem solidarischen Landwirtschaftsbetrieb, einer Beziehung zwischen den Gärtnerinnen und Gärtnern und der Gemeinschaft und dann halt all diesem Input von außen. Also ich erinnere mich jetzt nur so ein bisschen an eine Dystopie, wo man nicht hin will, an so Höfe in Costa Rica zum Beispiel, die de facto eigentlich kaum noch produziert haben, sondern nur noch als Permakultur-Ausbildungsstätte dort promoviert wurden und dann Leuten Geld aus der Tasche gezogen wurde, um irgendwelche tollen Permakultur-Sachen zu lernen. Aber de facto wurde gar kein Lebensmittel mehr produziert. Da sind wir weit von entfernt, aber trotzdem muss man irgendwie gucken, wie man diesen Bildungsschuh und diesen produzierenden Landwirtschaftsbetrieb dann auch irgendwie miteinander vereint und gut verzahnt, dass das ein symbiotisches Verhältnis ist und nicht zu Übergewicht von dem einen oder von dem anderen führt.
Ja, ich denke, das geht nur im Netzwerk. Also ich glaube, wir sind halt in einer Phase, wo sehr viele Höfe schnell entstanden sind oder halt noch relativ jung sind. Aber sobald sich die Solawi-Initiativen sozusagen stabilisieren und auch ihre eigene Erfahrung haben, dann werden sie auch als Bezugspunkte da sein für mögliche weitere Höfe, die dann entstehen. Das heißt, es geht eigentlich nur, dass wir als Netzwerk agieren und Projekte aus einer Region sich immer an die Höfe wenden, die in ihrer Region sind. Ich denke, das ist so ein bisschen the way to go.
Ein gutes Stichwort, Luciano, weil dann binden wir jetzt gleich mal Kirsten mit ein. Ich mache für die Zeit, wo wir sie anrufen, kurz ein Lied rein, Light in Babylon, Istanbul. Und sobald die Leitung steht, fahre ich das dann auch wieder runter. Ihr müsst euch aber kurz gedulden. Versprochen, kommen wir wieder zurück on air, sobald die Verbindung steht, nach Berlin. Und wir begrüßen jetzt Kirsten in der Leitung. Hallo.
Hallo. Hallo, Fabian.
So, ich hoffe, du hast schon zugehört, weil das war schon das absolute Stichwort für dich. Wir haben nämlich hier von Beratung und wie schaffen wir es, die ganzen neuen Initiativen auch so aufzunehmen, dass sie sich wohlfühlen und die Informationen kriegen, die sie brauchen. Und da ist natürlich das Netzwerk eine Struktur, die gerade aus diesem Grund auch mit aufgebaut wurde. Und da steht ein Herbsttreffen an, bald. Kannst du uns vielleicht so den aktuellen Stand zu diesem Treffen mitteilen? Was ist da geplant?
Ja, das kann ich machen. Ja, ich habe zugehört und dachte auch, also was genau, das sind irgendwie die Themen, um die es gehen wird, ganz viel an diesem Wochenende. Das ist das Herbsttreffen. Wir haben ja zweimal im Jahr ein Treffen vom bundesweiten Netzwerk aus und das findet diesmal in der Burg Ludwigstein bei Witzenhausen statt, also wieder in der Mitte Deutschlands. Genau, und also kurz vor knapp ist die bei mir, ich laufe die Anmeldung ein und das ist auch auf Hochtouren. Und wir haben es tatsächlich geschafft, wieder unsere Schallmauer zu durchbrechen. Also ich erinnere mich noch, dass wir im Frühjahr hier im Radio auch geredet hatten und da habe ich auch erwähnt, ja, wir sind 50 Leute und mehr Leute passen nicht rein. Ich musste Leuten absagen und jetzt haben wir über 100 Teilnehmerinnen und wir sind auch wieder da, dass ich jetzt den Leuten leider absagen muss bei Anmeldungen, die jetzt immer noch reinkommen.
Das war ja, vielleicht gerade da mal einhaken, das war ja im Frühjahr schon eines der Lehren sozusagen, die wir daraus gezogen haben, dass eine Regionalisierung eigentlich des Netzwerks Sinn machen würde. Du hast zwar gerade gesagt, Mitte Deutschland, das hört sich nett an, aber wenn man in Freiburg sitzt, ist der Weg nach Witzenhausen trotzdem weit. Von dem her ist das ja angedacht worden, eine Regionalisierung zu machen. Vielleicht hast du da einen Überblick, was da bisher passiert ist in diesem Zuge?
Es ist was passiert. Also in diesem Jahr gab es schon zwei Regionen, die sich so konstituiert haben oder die zumindest erste Treffen gemacht haben als Regionalgruppen. Das ist einmal in Sachsen-Thüringen gewesen und eben Region Mitte oder ja, wie sie sich nennen, da die Kasseler Solar, rund um Kassel die Solavis. Und die waren, also es war für beide, glaube ich, ein ganz schönes und ja, auch wiederholenswertes Erlebnis, also sich in der Region auszutauschen. Und es ist eben da schon ganz viel los. Und das hoffen wir auch nochmal auf diesem Treffen zu unterstützen. Also es ist ein großes Thema, dass wir auch dort die Regionen versuchen, so ein bisschen als Bezugsgruppen nochmal zusammenzuführen. Also das wollen wir so ganz explizit machen, so anstoßen.
Hm. Ich habe auch ganz gutes Feedback gehört von der Lisa von Deinhof in Dresden, die war auch mit dabei bei dem Treffen, ich glaube bei Chemnitz hat das stattgefunden, da von Sachsen-Thüringen, und hat auch gesagt, das war sehr cool und das wollen sie auf jeden Fall wieder machen.
Ja, also die haben sogar schon zwei Treffen gemacht, ne? Die Lisa, die ist da ganz engagiert.
Aha.
Und sie haben, ja, das ist auch ganz schön, dass das wirklich, da wird das auch viel von den Produzierenden getragen, also die Leute, die auch die Landwirtschaft machen. Und genau, haben dann das so organisiert, dass immer auf verschiedenen Höfen dann das Treffen stattfindet. Also zwei gab es in jedem Fall schon und das geht weiter.
Ich werde es ja leider nicht schaffen zum Herbsttreffen, aber vielleicht auf diesem Weg schon mal die Ankündigung. Ich habe auf jeden Fall vor, im Sommer 2015 eine Solavi-Fahrradtour hier am Oberrhein zu machen, so ein Projekt in der Deutschschweiz, also Basel, im Elsass und den Raum Freiburg dann irgendwie zu besuchen und kennenzulernen. Und hoffe, das wird dann auch zu diesem Regionalisierungsprozess stattfinden, der ja, wie wir immer wieder nicht müde werden zu betonen, nicht an Bundesgrenzen aufhört, sondern höchstens durch Sprachgrenzen, Sprachbarrieren erschwert wird. Aber genau, das ist so die Ankündigung von uns vielleicht vom Südwesten, also von Freiburg. Mal gucken, vielleicht entwickelt sich ja noch ein bisschen weiter nördlich was mit Heilbronn und Heidelberg in der Ecke. Bin gespannt. Was hast du denn zum konkreteren Ausblick noch auf das Programm oder so von dem Netzwerktreffen?
Ja, also das Programm ist im Unterschied zu dem Treffen im Frühjahr, wo es ja so primär um den Austausch geht, hat das Herbsttreffen immer den Fokus auf das Netzwerk und die Entwicklung des Netzwerks. Also wir haben als Netzwerk auch tatsächlich eine Struktur, wir haben Gremien, eine Entscheidungsstruktur, es gibt Mitgliedschaften und das ist der Ort, die Zeit, wo wir als ja, als Netzwerk uns auch ausrichten, wie geht es eigentlich die nächste Zeit weiter, das nächste Jahr. Und es werden Wahlen stattfinden, um dann es gibt einen sogenannten Rat und eine Koordination, die dann auch zwischen den Treffen die Arbeit machen, also das, was in Entscheidungen dann entsteht oder ja, an Aufgaben, die sich darum kümmern. Zwischen den Zeiten. Und da sind alle eingeladen, auch tatsächlich, also die sich das vorstellen können, mitzumachen, also auch in diese Gremien reinzugehen. Und ich hoffe, ja, dass das diesmal auch wieder eine interessante Diskussion wird, ne? Wo wir dann nicht nur überlegen, ja, also die Fragen, die in einem Hof entstehen oder vielleicht dann auch in einer Region, sondern genau das, also was, wozu brauchen wir das Netzwerk? Und wie können wir das so organisieren, dass es eben diese Bedürfnisse auch erfüllt, die in den Regionen nicht mehr untergebracht werden können. Zum Beispiel das Thema Beratung, hattet ihr gerade gesprochen, ne? Wie können wir Beratung organisieren? Oder eben auch diese Austauschqualität auf der höheren Ebene, wenn du sagst, also ob es jetzt international ist, manche Höfe schaffen das ja auch so oder bis zum gewissen Grad, aber das ist nicht für alle machbar und wir wollen das eben so möglichst, ja, die Ressourcen irgendwie natürlich schonen, das hat ja auch gesagt, vor Ort und gucken, welche Dinge können dann auch von einer höher gelegenen Ebene organisiert werden. Und dafür brauchen wir aber eben auch die Mitarbeit von vielen Und deshalb ist es schön, dass viele Menschen kommen und immer mehr letztendlich Interesse haben, auch Teil dieser Bewegung zu sein.
Aber kannst du für diejenigen, die das Konzept oder die Struktur des Netzwerks jetzt noch nicht wirklich verstanden haben, und ich glaube, das sind relativ viele, nochmal erklären, was genau, also du sagst, die Arbeit zwischen den Treffen muss gemacht werden. Es gibt eine Geschäftsstelle und es gibt einen Rat. Kannst du vielleicht kurz ein paar praktische Beispiele bringen? Also wie viele Leute sind in der Geschäftsstelle? Wie viele Leute sind in diesem Rat? Wie oft treffen die sich? Was machen die so?
Genau, also die Geschäftsstelle, das sind momentan eben zwei Personen, die jeweils 15 Stunden dieses Jahr gearbeitet haben, und die sind die zentrale Anlaufstelle. Also alles, was man irgendwie an Fragen, an Ideen, Anmerkungen an diese info@solidarische-landwirtschaft-E-Mail schickt oder wenn man da anruft, bei der Telefonnummer, die auf der Homepage steht, dann landet man dort bei den beiden. Und die kümmern sich um alles, ob das Öffentlichkeitsarbeit ist, ob das eben also Vermittlung von Beratung ist oder von Kontakten oder inhaltliche einfach Informationen. Das wird da geleistet. Wir haben auch Material entwickelt vom Netzwerk aus, also jetzt gerade neu dieses Jahr eben auch ein Starterpaket für die Leute, die anfangen, wo die wichtigsten Informationen nochmal zusammengefasst sind und auch Material für die eigene Öffentlichkeitsarbeit, die da zur Verfügung steht. Das findet alles so in diesem Teil der Geschäftsstelle statt, plus dann jeweils noch, das ist nicht so ganz festgelegt letztendlich, der Rat. Da gibt es Leute, die haben dann nochmal Aufgaben, also zum Beispiel gibt es welche, die sich um die Versendung von diesen Materialflyern etc. kümmern oder so ein bisschen Blick auch unterstützend haben auf die ganzen finanzielle Seite, so eine Struktur. Wir haben ja eben auch einen Verein und wir haben auch Mitgliedschaften. Und das will natürlich auch, also diese ganze administrative Bereich, der muss auch laufend sozusagen bearbeitet werden. Und da geht auch einiges rein. Was der Rat selber, also wir treffen uns einmal im Jahr zusätzlich zu diesen beiden Treffen. Also im Frühjahr, im Herbst gibt es ein Ratstreffen und dann gibt es nochmal eins in der Mitte, beziehungsweise diesmal war es im September. Und da werden Entscheidungen zum Beispiel getroffen, die Statuten, also wir haben uns ja verfasst als Netzwerk und haben auch Sachen aufgeschrieben in Form von Statuten. Und da wird drüber geredet und entschieden und auch Dinge, letztendlich dieser Blick in die Zukunft, Agenda, welche Dinge wollen wir tun und auch die Fragen, ja, wie finanzieren wir das? Und also das werden wir auf dem Treffen diesmal natürlich dann auch wieder transparent machen und das wird diskutiert werden und dann wird es verabschiedet, entschieden von dem Rat, der gewählt ist als Entscheidungsgremium von allen Mitgliedern.
Und vom Programm her ist es wieder so, dass ihr, also das ist ja, es hat diese beiden Elemente jetzt auch mit den Vereins-Major-Tätigkeiten sozusagen, habt ihr wieder freitags einen Input oder sowas und das ist dann zeitlich untergliedert, dass es auch wieder einen Open Space gibt oder ist das diesmal wirklich, hast du das gerade vor Augen?
Ja, habe ich vor Augen. Also das gibt in jedem Fall den Raum für auch so einen offenen Austausch, also offen insoweit, dass ja da Anliegen eingebracht werden, die Leute die ihnen wichtig sind. So eine Workshop-Phase haben wir am Samstagnachmittag. Wir werden am Freitag zum Einstieg, also wir fangen ein bisschen früher an und haben uns überlegt, genau dieses Bedürfnis nach erste Schritte, also es gibt ungefähr 30 Anmeldungen von Leuten, die Interesse an so einem Einführungsseminar hatten. Das haben wir abgefragt und deshalb bieten wir das ganz am Anfang an, für die Leute, für die das ganz neu ist, erstmal so einen Einstieg zu finden. Und dann geht es am Freitag im Wesentlichen um Kennenlernen und auch also ein erstes Treffen zwischen in den Regionalgruppen. Während dann am Samstag wir so ein bisschen zwei Teile haben. Das eine ist eine Rückschau auf das Jahr der Bewegung des Netzwerks. Was ist passiert in den AGs, in der Geschäftsstelle, ne? Also das, was ich jetzt nur ganz kurz angeschnitten habe. Und dann wird es eben eine Workshop-Phase geben. Ah nee, jetzt habe ich noch was vergessen, was wichtig ist. Dazwischen gibt es noch was. Da gibt es nämlich noch einen kleinen Input, also nicht am Freitag, sondern dann am Samstag tagsüber von der Katharina Kreis, so eine Vision, wo kann sich eigentlich das Netzwerk hin entwickeln? Oder ne, eine mögliche Idee. Und die wollen wir dann auch noch diskutieren in Gruppenarbeit. weil, ja, also wir sind irgendwie noch in so einem Zwischenzustand. Ne? Das Netzwerk wächst, jetzt kommen die Regionalgruppen dazu und eigentlich, ja, ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, aber tatsächlich, als dass die Regionalgruppen dann vielleicht auch in der Form von Delegationen da die Entscheidungen, die das Netzwerk betreffen, dann führen oder so. Also das müssen wir alles irgendwie gemeinsam entwickeln, wie wir unser Netzwerk letztendlich auch stricken wollen. Dafür soll es noch Platz geben. Und dann am Sonntag eben mehr diese Versammlungen, diese Wahlen, das, was so ein bisschen formaleren Charakter hat.
Luciano, du hast auch noch, du bist mit dran beteiligt, so ein Rahmenprogramm oder ein Auftaktprogramm irgendwie zu machen. Willst du dazu was sagen?
Ja, ich hatte zusammen mit Leuten von der CSA Freudenthal in Witzenhausen angeregt, dass wir am Tag davor, also am Donnerstag, sprich übermorgen, noch so eine kleine Auftaktveranstaltung mit dem Film Die Strategie der krummen Gurken machen. Und das ist auch jetzt zustande gekommen. Also der Film wird dann am Donnerstag um 19.30 Uhr im Kino Kapitol gezeigt in Witzenhausen. Ab 19 Uhr ist da schon Einlass und es gibt dann auch so ein bisschen Informationen, kleine Snacks und die Möglichkeit eben auch, die Leute von der CSA Freudenthal kennenzulernen, beziehungsweise falls Leute schon am Donnerstag anreisen sollten, auf das Treffen des Netzwerks, vielleicht tauchen die da auch auf. Ich hoffe, dass viele Leute kommen. Es ist auch so, Witzenhausen hat ja viele Studentinnen und Studentinnen zum Thema ökologische Landwirtschaft und da hat das Semester ja gerade angefangen und das sind viele vielleicht im ersten Semester, die jetzt zum ersten Mal in Berührung kommen mit dem Thema. Und das ist halt so eine Gelegenheit, einfach verschiedene Akteure, Akteurinnen kennenzulernen. Da werden auch Leute von der Gartenkoop da sein, eben von der CSA Freudenthal, vom Netzwerk. Und ich glaube, die CSA Freudenthal freut sich auch über neue Mitglieder. Und im Anschluss an den Film wird es halt eben nochmal ein Gespräch geben und so eine informelle Runde vielleicht auch, wo man noch weiter Informationen haben kann. Und wir haben, wie gesagt, noch Snacks dazu. Und so ist das ein bisschen so ein Auftakt, damit man dann ins Wochenende gehen kann, im zur Tagung des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft.
Ja, fand ich eine super Idee und freue mich, dass das noch geklappt hat.
Cool.
Noch klappen wird. Ja.
Es ist ja diesmal eine relativ komfortable Situation. Also Luciano hat schon erwähnt, es sind Leute von der Gartenkoop da, weil Luciano ist ja jetzt noch nicht sicher, ob er es schafft. Aber es sind andere auf jeden Fall dort und Maxi und Sarah sind ja auch studieren ja mittlerweile in Witzenhausen, die haben da auch sicher einiges dazu erzählen. Die haben die ganze Gründungsphase auch mitgekriegt und Sarah war Gärtnerin 2 Jahre bei uns. Aber so prinzipiell, wenn das mal nicht klappen sollte, dass wir da auftauchen oder das irgendwo ganz woanders ist, wo die Reisekosten noch viel zu hoch sind, wollen wir hier auch nochmal kurz sagen, dass wir das auch anbieten, eine Diskussion nach dem Film über eine Videokonferenz zu machen. Das hast du schon mal gemacht, Luciano? Hast du schon mal probiert? Ne?
Ja, ich mache es gerade zunehmend. Also es sind tatsächlich was weiß ich, Leute in Dresden, jetzt kam eine Anfrage aus Sardinien oder so oder in Madrid. Da kann man eben kurz sich über Skype oder Palava TV oder so, verschiedene Software gibt es da, kann man sich einfach verbinden und dann einfach mit einem Videobeamer, einer Internetverbindung und einem Laptop und Mikrofon vielleicht noch im Raum, kann man relativ einfach die Infrastruktur aufbauen, um eben so einen Austausch in Anschluss an den Film noch zu machen mit Fragerunden und so weiter. Und das können wir, glaube ich, in Zukunft gut anbieten, gerade für so Gegenden, wo wir mal nicht so schnell einfach mit dem Zug hinfahren können oder so. Da ist, glaube ich, die Videokonferenz echt ein gutes Mittel und das wollen wir, glaube ich, in Zukunft zunehmend anbieten.
Dann machen wir vielleicht noch so eine Art Factsheet, was man eigentlich braucht, aber der technische Aufwand ist ja überschaubar. Wenn man ein Video zeigt, hat man meistens schon ein Videobeam da. Meistens läuft das Ding auch von einem Computer, das heißt, der ist auch da. Also man braucht im Endeffekt eine Internetverbindung und im Idealfall noch ein ordentliches Mikrofon, dass wir die Fragen dann auch ordentlich verstehen und nicht auf was völlig Verschiedenes antworten, was eigentlich die Frage war. Aber das ist, glaube ich, alles zu bewältigen. Wir machen da, glaube ich, noch ein Factsheet und stellen das online unter www.gartenkoop/film, ne? gartenkoop.org/film wird es dann vermutlich auch zu finden sein. Genau, soweit mal unsere Ideen, wie wir uns die Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen erleichtern können. Ja, du hast schon gesagt, die Schallmauer wird wieder durchbrochen beim Netzwerk Solidarische Landwirtschaft bei der Herbsttagung. Ich bin gespannt, was sich dort wieder ergibt und hoffe, dass ich selber wieder im Frühjahr dabei sein kann. Dieses Mal können wir leider keine Live-Produktion machen, wie beim letzten Logbuch Solavi Frühjahrstagung. Genau, das verlinken wir vielleicht nochmal, dass die Leute dann nachhören können, was da passiert ist. Hat jemand von euch noch jetzt was worauf er oder sie unbedingt hinweisen will, was jetzt bald stattfindet und man nicht verpassen sollte?
Ich bin gerade total fokussiert auf den nächstes Wochenende.
Nichts anderes im Kopf für andere Sache. Alles klar, cool.
Aber genau, ich freue mich, euch zu sehen oder wen auch immer von der Gartenkorb und ja, dann Neuigkeiten nach dem Treffen.
Alles klar, cool.
Alles klar. Schön, Kirsten, dass du dabei warst.
Ja.
Ja, vielen Dank euch beiden.
Bald.
Vielen Dank euch beiden für eure Teilnahme an dem Podcast. Wir werden den natürlich jetzt auch wieder im Bälde online stellen. www.gartenkorb.org/radio findet ihr auch die alten Beiträge von diesem Podcast. Der ist ja mittlerweile schon, ich glaube seit 3 Jahren waren wir das schon hier bei Radio Dreieckland. Ja, dann verabschiede ich mich mal von euch und werde jetzt noch ein bisschen Musik spielen und den Podcast ausklingen lassen. Einen schönen Abend euch noch.
Ja,
ciao.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Und ich verabschiede mich hiermit von euch. Die verantwortlich für die Sendung war Fabian und im nächsten Monat gibt es wieder Logbuch Sulawesi am 4. Dienstag im Monat.